Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent.
Had this happened to me, I would have walked my resignation in immediately. This is not okay.
Die Republikaner haben diese Woche einen ziemlich peinlichen Vorfall erlebt. Wir sind hier gerade in Washington im Sonderausschuss für Geheimdienste des Repräsentantenhauses am vergangenen Mittwoch.
This text message is clearly classified information.
Es geht um das Informationsleak zum Angriff auf Houthi-Rebellen im Jemen. Informationen dazu wurden in einem Signal-Chat ausgetauscht, was natürlich nicht so ganz den Sicherheitsanforderungen für militärische Informationen entspricht. Und obendrein hat dabei auch noch ein regierungskritischer Journalist vom Magazin The Atlantic mitgelesen, der aus Versehen zu diesem Chat hinzugefügt wurde. Isabel, das ist jetzt kein guter Look für die Regierung, aber die Demokraten dürften sich freuen, oder?
Nein, das Fiasko von Waltz, Hexeth und Co. ist ein richtiges Geschenk für die Demokraten. Sie können nun gleich das ganze Kabinett anprangern, als inkompetent, fahrlässig, dilettantisch und unehrlich. Dass die Trump-Regierung immer noch abstreitet, dass im Chat geheime Informationen ausgetauscht wurden, gibt ihnen zusätzlich Aufwind. Denn diese Affäre ist mehr als peinlich. Die Demokraten können geltend machen, dass es um nationale Sicherheit geht und dass die Regierung einfach auch lügt. Und das ist ein kleiner Moment des Triumphs für die Demokraten. Ob es Folgen haben wird, das ist fraglich. Die Demokraten sind in der Minderheit in Washington. Sie haben den Machthebel verloren. Die Partei hat die schlechtesten Umfragewerte je und die Demokraten wirken allgemein orientierungslos und führungslos. Sie brauchen einen Turnaround, denn sie sind in einer echten Identitätskrise.
Die Demokraten stecken in der Krise. Um der Regierung Trump etwas entgegensetzen zu können, müssen sie sich neu erfinden, sagt USA-Redaktorin Isabel Jacobi. Ich bin Jenny Rieger. Also Isabel, die Demokraten konnten jetzt in diesem Geheimdienstausschuss mal kurz punkten, aber jetzt die große Kehrtwende bedeutet das nicht.
Nein, im Gegenteil, sie haben sich in der letzten Zeit selber demontiert. Ein gutes Beispiel liefert dafür die Abstimmung zum Überbrückungshaushalt im Senat. Kürzlich, Chuck Schumer, der Minderheitsführer der Demokraten, stimmte zusammen mit 9 Kollegen dafür, die Regierung bis im Herbst zu finanzieren. Das war das Anliegen der Republikaner.
But I felt it was imperative that I do. The seat, we had an awful choice, a Hobson's choice.
Schumer stand vor einem Dilemma, wie er sagte. Entweder würden die Demokraten gegen die Vorlage der Republikaner zu stimmen und einen chaotischen Shutdown zu provozieren, oder dafür zu stimmen und als Erfüllungsgehilfen von Trump dazustehen. Die meisten Demokraten im Kongress wollten die Vorlage blockieren und waren zu einem Shutdown bereit, aber Schumer machte eine Kehrtwende und wählte den pragmatischen Weg. Und das wiederum kam bei ganz vielen Demokraten gar nicht gut an. Eine Welle der Wut brach über den 74-jährigen Senator ein. Es gab Proteste von Aktivisten auf der Straße und Schumer musste sogar eine Buchtour absagen. Und es hagelte Kritik aus der Partei. Zum Beispiel die ehemalige Speakerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi.
When Chuck Schumer had leverage here,
oder auch der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, äußerten sich sehr kritisch.
And forced the Republicans to meet him halfway.
Also kann man sagen, Schumer ist da ein bisschen zum Buhmann geworden.
Ja, richtig, zum Buhmann der Demokraten. Sie verstanden nicht, warum er nicht wenigstens etwas gefordert hatte von den Republikanern im Gegenzug für sein Ja.
Also das sieht jetzt alles nicht sehr nach Einigkeit bei den Demokraten aus. Gibt es denn aktuell keine Strategie, was man Trump entgegensetzen könnte?
Ja, es gibt verschiedene Denkrichtungen, aber die Demokraten sind noch sehr auf der Suche. Die Niederlage gegen Trump hat sie in eine Identitätskrise gestürzt, die sehr tief sitzt. Und ja, bei Schumer fragten sie sich, ist das jetzt einer, der uns in die Zukunft führt? sein Image war schon vorher angeschlagen, vor dieser Abstimmung. Und gar nicht halfen ihm einige Auftritte an Protesten in Washington, unter anderem vor dem Finanzdepartement. Da ging es um Elon Musk und das Schicksal der Bundesbeamten. Und sein Auftritt wirkte einfach, ja, altersschwach und daneben.
We will win. We will win. We will win.
Ja, ja, man sieht auch in dem Video dazu so einiges an grauen Haaren und also so ein bisschen demonstrativ fast lustig ist, dass das so an der Seite jemand noch so einen Gehstock ins Bild hebt. Also ein bisschen altersschwach.
Ja, es ist sicher das Gegenteil von dynamisch, sagen wir mal so. Und Schumer machte sich so zum Sinnbild einer überalterten, sklerotischen Partei, die Trump nicht gewachsen ist. Und ja, das Trauma der senilen Kandidatur von Joe Biden sitzt da einfach tief. Mhm. Das wird aber Schumer nicht ganz gerecht, muss ich sagen. Mhm. Also er ist durchaus, oder es war durchaus eine strategische Entscheidung, nicht auf Totalopposition zu gehen. Der demokratische Stratege James Carville sieht es auch so. Mhm. Er war Bill Clintons Berater und prägte den Begriff jetzt die Economy Stupid.
Ah ja, das kennt man ja.
Und er rät jetzt den Demokraten mit einem ähnlich prägnanten Satz dazu, dass sie eine komplette strategische Feuerpause einlegen. Er sagt, roll over and play dead, also spielt quasi den toten Mann. Sie sollen bloß nicht da intervenieren, sondern den chaotischen Präsidenten Trump chaotisch sein lassen, um darauf zu warten, dass es ein Widerstand aus dem Volk kommt und dann eigentlich ihr Angebot als demokratische Partei zu platzieren.
Also warten, dass die Republikaner sich von selber unbeliebt machen, auf den richtigen Moment warten und da zuschlagen.
Ja, oder wenigstens sehr sorgfältig auszusuchen, auf welchen Kampf man sich einlässt. Weil Trump provoziert auch, es ist ein Teil des Spiels und die Demokraten haben das ja in der ersten Amtszeit, haben sie Totalopposition gemacht und Trump wurde dann doch schließlich wieder ein zweites Mal gewählt.
Also roll over, play dead, das klingt aber schon auch nach einer sehr, sehr passiven Strategie.
Ja, es sind auch nicht alle einverstanden. Es gab ziemlich viel Widerspruch. Zum Beispiel der Senator aus Vermont, Bernie Sanders, geht in eine ganz andere Richtung.
And take a few moments to read the Constitution of the United States.
Auch er ein Urgestein und 83 Jahre alt. Der Sozialdemokrat ist derzeit unterwegs mit seiner Fighting Oligarchy Tour und er mobilisiert Massen. Er findet, es braucht jetzt eine Mobilisierung der Wähler und Wählerinnen und es braucht ganz viel Kampfgeist.
And what we got is a separation of powers.
Ja, und wenn man da die Videos von den Rallies vergleicht mit Chuck Schumers kleiner Darbietung vor dem Finanzdepartement, dann hat das schon eine ganz andere Dynamik. Also da sind zum Beispiel über 20.000 Menschen in Tucson, Arizona, über 30.000 in Denver, Colorado. Schon ein bisschen mehr los.
That is not democracy, that is oligarchy.
Ja, Sanders hat richtigen Erfolg. Seine klassenkämpferischen Anti-Oligarchie-Rallies ziehen die Massen an und er hat eben auch bei jüngeren Wählern durchaus Zug. Das hatte er schon immer. Mhm. Und er punktet vor allem mit einer Kritik an der wachsenden Macht von Superreichen. Und da ist natürlich Elon Musk ein wunderbares Beispiel dafür, das er nie gehabt hat vorher. Er sagt eigentlich dieselben Dinge, aber ist irgendwie in der Gegenwart gelandet. Und es bewegt sich allgemein etwas auf der Straße. Am 5. April wird es in vielen Städten der USA Kundgebungen geben, sogar außerhalb der USA, wie ich gehört habe, wo die Democrats abroad mobilisieren.
Wir sind gleich zurück.
Sie wünschen sich Komfort und Sicherheit einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Probieren Sie es digital auf truewealth.ch mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter.
Also Aber ist denn Bernie Sanders jetzt der, der die Demokraten rettet? Also der ist ja mit 83 auch nicht gerade ein Spring Chicken.
Nein, und das Alter, das die überalterte Führungsgarde der Demokraten ist ein akutes Problem, zweifellos. Also. Und es fehlen eigentlich Führungspersonen im Moment. Es ist auch ein bisschen ein Akt der Verzweiflung, dass jetzt alle zu Bernie Sanders rennen, weil es gibt niemand anderen. Biden ist weg, Harris ist weg. Mhm. Ja, Nostalgie ist kein Weg in die Zukunft. Und da ringt die Partei einfach noch, ein neues Personal aufzustellen. Mhm. Mit Sanders mobilisiert ja auch die junge Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez. Mhm. Sie politisiert wie Sanders am linken Rand der Demokraten, mit viel Erfolg. Aber ob sie jetzt mehrheitsfähig ist, ist fraglich. Das ist schließlich auch Bernie Sanders immer ein bisschen zum Problem geworden.
Ja. Gibt es denn noch andere Kandidatinnen oder Kandidaten, die da eine Alternative wären?
Man kennt sie nicht so gut, noch nicht. Mhm. Aber es gibt durchaus viel politisches Talent bei den Demokraten. Interessanterweise sind sie nicht unbedingt in Washington. Das macht auch Sinn. Nach der Niederlage von Joe Biden sind es wohl eher Leute aus den Gliedstaaten, die da sich eignen. Josh Shapiro, wir hatten schon mal von ihm, der Gouverneur von Pennsylvania, ein sehr dynamischer Politiker. Andy Beshear, der Gouverneur von Kentucky. Beide politisieren in der Mitte und regieren Gliedstaaten, die Trump gewählt hat, also mehrheitlich republikanische Bundesstaaten. Das ist sicher eine Qualität, die gefragt ist in den nächsten Wahlen 2028. Erwähnen möchte ich noch Pete Buttigieg, der Verkehrsminister von Joe Biden. Auch eher aus einem Staat, Indiana, auch eher aus einem mehrheitlich republikanischen Staat. Mhm. Gavin Newsom muss man noch erwähnen. Mhm. Der will seit dem Alter von 5 Jahren Präsident werden, sagt man.
Ich dachte, alle kleinen Jungen in den USA wollen das.
Ja, aber eher sicher, also munkelt man wenigstens. Ja, mal sehen, wer es dann wirklich über die Ziellinie schafft.
Okay, das muss ich also dann noch so ein bisschen zeigen, wer sich da hervortut. Also
ja, und im Moment herrscht ein Führungsvakuum, das ist so.
Also man merkt vielleicht schon irgendwie, es geht so in Richtung Aufbruch. Das steht aber definitiv auf einem ziemlich wackeligen Bein. Es gibt viele Unbekannte.
Ja, und dahinter steckt einfach ein systemisches Problem. Mhm. Die Partei hat eine schmerzliche Niederlage erfahren und hat die Präsidentschaft an Trump verloren, auch weil sie keine guten Kandidaturen gehabt hat. Also das Debakel mit Joe Biden, die komische späte Nominierung von Kamala Harris, das war alles irgendwie unordentlich. Und sie haben auch gemerkt in diesen Wahlen, dass sie einfach neben dem Volk vorbei politisieren. Mhm. Und sie sind zu elitär. Sie haben ein elitäres Image und können die Mehrheit der Amerikaner nicht mehr erreichen. Und sie müssen einen Weg finden, wie sie das wieder tun können.
Sie wirken müssen so wie eine Partei für Bildungsbürger.
Ja, nein, also es gibt einfach zu viele Wähler und Wählerinnen, die keine Highschool oder sicher kein College besucht haben. Und das ist das Debakel der Demokraten im Moment. Sie haben sich verrannt und sie haben ihre Kernwählerschaft, wie die Latinos, die Jungen und auch Arbeiter und Arbeiterinnen, verloren in den letzten Wahlen.
Mhm, ja, also ein bisschen auf die falschen Pferde gesetzt. Zeichnet sich jetzt schon irgendwas ab, mit was für Themen Sie sich künftig vielleicht versuchen könnten aufzustellen?
Sie werden ganz bestimmt auf eine ökonomische Botschaft setzen, auf Kitchen Table Issues, wie man sagt, also die Familien diskutieren am Abendessen, was ihnen Sorgen bereitet, und dort müssen sie sich andocken. Das können sie auch, da müssen sie sich nicht neu erfinden, aber sie müssen auch die richtige Sprache finden, um mit Wählern, normalen Wählern zu sprechen. Die Demokraten waren einfach sind zu verakademisiert, und sie müssen auch von der Verbotskultur weg. Sie müssen einfach ein attraktiveres Angebot machen. Und sie brauchen weniger Establishment und sie müssen mehr an die Basis. Und ich glaube, dass diese Diskussionen laufen, und das verstehen die Demokraten, dass es da nicht eine kleine kosmetische Korrektur braucht, sondern dass es da wirklich ums Ganze geht.
Mhm, ja. Also ich glaube, unterm Strich kann man sagen, die Demokraten stehen schon immer noch vor großen Problemen. Die Identitätskrise ist real und einigermaßen spürbar. Wie schätzt du denn die Aussichten ein? Also ein signifikantes Datum sind ja da die Midterms im November 2026, wenn das Repräsentantenhaus neu gewählt wird.
Und ein Drittel des Senats, den holen sie wahrscheinlich nicht zurück, weil sie einfach nicht genügend offene Sitze haben, die sie zurückholen können. Aber dass sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückholen, da haben sie gute Chancen angesichts der radikalen Politik von Trump. Vor allem, wenn die Wirtschaft leidet unter seinen Strafzöllen, dann könnte das wirklich ein Boomerang werden für die Republikaner. Das heißt aber auch, dass eben der Kampf, die Resistance der Demokraten im Moment dezentral geschieht, in Bezirken ausgetragen wird und eben nicht in Washington. Das wird erst der Fall sein nach den Midterms, wenn es dann um die Präsidentschaftswahlen geht und man sieht, wen die Demokraten da aufbieten können. Klar ist aber, sie können nicht einfach auf Anti-Trump machen. Das funktioniert nicht. Trump hat immer eine starke Anhängerschaft und eine sehr gute Beziehung zur Basis. Die Demokraten müssen sie eigentlich ein Stück lernen von Trump und sie müssen sich bis dahin neu ausrichten und, wie gesagt, Kandidaten finden, die dann auch mehrheitsfähig sind.
Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Isabel Jacobi, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Jenny.
Das war unser Akzent mit USA-Redaktorin Isabel Jacobi. Ich bin Jenny Rieger. Bis bald.